Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Thomas Sabacher liest die zweite von 9 Folgen aus, Die doppelte Nacht, eine Deutschlandreise im Jahr 1958 von Carlo Levi, in der Übersetzung aus dem Italienischen von Martin Hallmannsecker. Das Buch hat gestern mit Levis Einleitung begonnen, geschrieben nach seiner Rückkehr nach Rom. Darin nannte er sein Buch einen bescheidenen Tatsachenroman über eine gewöhnliche Reise ohne jegliche Abenteuer. Das ist stark untertrieben. Der Maler Levi reist mit einer Menge Bildungsgepäck an, vor allem Kunstgeschichte. So ist sein Buch kein Reisebericht, der solides Wissen über Adenauer Deutschland vermittelt. Man liest darin, wie ein kluger Italiener dieses Deutschland erlebt hat. Wer Deutschland verstehen will, muss mit diesem Buch beginnen, schrieb Gustav Seibt in einer hymnischen Kritik in der Süddeutschen Zeitung. Die eigentliche Reise beginnt jetzt am Flughafen von Rom.
Wieder einmal erscheint der Flughafen von Ciampino vor mir. Mit seinen grellen Lichtern im Dunkel des zu früh hereinbrechenden Abends, mit den verschwommenen Formen der Flugzeuge, einsamer auf dem Rollfeld verstreuter Vögel. Ein leerer Raum der Loslösung, Sprungbrett zu einem unbekannten Ort, zu anderen Menschen, anderen Ländern, in denen alles anders und fremd ist und neu in uns. Das Alltägliche wird ausgelöscht und das Weltgebäude, das wir aus gewohnten Gesten und Abläufen um uns errichtet haben, verschwindet. Hinter den großen Fenstern sehe ich in den Hügeln der Castelli schüchtern die Fluglichter von Rocca di Papa leuchten. Alles ist an seinem Platz, die Angestellten, die Kofferträger, die Mechaniker, das Gepäck, die Reisenden, diese unsicheren Wesen, die mit ihren Zeitungen in der Abflughalle sitzen und des Wartens schon müde sind. In einem eigens für Kinder abgegrenzten Bereich mit Glaswänden, einem durchsichtigen Käfig gleich, lassen junge Amerikaner, denen vermutlich ein beträchtlich längerer Flug bevorsteht als mir, Hula-Hoop-Reifen um ihre Körper kreisen. Wie konzentriert und ernst ihre Gesichter mit den kleinen Stupsnasen und den blonden Haarschöpfen über den sommersprossigen Stirnen doch sind. Sie sind wahre Profis in diesem Spiel. Es wirkt so, als würden sie sich bei diesem ganzen Wirbeln überhaupt nicht bewegen. Locker, natürlich, wie jemand, der in eine wie dieser Reifen schnelle, zerbrechliche und kreisende Welt geboren wurde. Ein Mädchen, das bisher nur zugesehen hatte, lässt sich von seinem Bruder den Reifen geben. Sorgfältig befreit es sich von dem störenden Mantel und der Wollmütze und wirft sich mit würdevoller Konzentration den Reifen um die Hüften. Aber es ist noch klein und ungeschickt. Bald ist es dieses monotonen und schwierigen Kreisens müde, das allzu oft mit einem Herunterfallen endet. Nun nimmt es den Reifen, führt ihn aufrecht über seinen Kopf und unter ihren Füßen hindurch, die es im Rhythmus hebt und verwendet ihn wie zum Seilspringen, wie eines jener vergessenen Springseile aus einer kindlich anderen Zeit. Es zählt seine Sprünge, verheddert sich und überlässt das Spielzeug wieder seinem Bruder. Der nimmt die vollkommenen und unbeirrbaren Drehungen dieses abstrakten, endlosen Kreisens wieder auf, wie die Zeit, eine Uhr, die unzähligen Schicksale. Mit seiner Hand lenkt das Mädchen dieses kreisende Objekt, oder zumindest glaubt es das. Der Junge befindet sich im Zentrum dieses Drehens, das, auch wenn es von seinen unsichtbaren Bewegungen ausgelöst wird, ihn umgibt und scheinbar für immer fortdauern muss, das ihn bezwingt und einschließt. Der grüne Plastikreifen dreht sich. Lärmend drehen sich die Propeller. Eine mechanische Stimme verkündet den Abflug. Wir brechen auf. Jeder aus einem bekannten und konkreten Grund. Geschäfte, ein Treffen, ein Kongress, das Studium. Aus Pflicht oder zum Vergnügen. Wie ein sich abwechselnd ausdehnendes und zusammenziehendes Herz bringt der Motor unsere widersprüchlichen Gefühle zum Ausdruck und trägt sie in sich. Wie auch unser gelegentliches Bedürfnis nach Einsamkeit in dieser dicht bevölkerten Welt. Vielleicht gab es auch für mich, wie für alle anderen, aber eigentlich glaube ich das nicht, allzu schwierig ist für mich das Loslassen, allzu niederdrückend die Schwere der Trennung, Jedes Mal, wenn ich zu einer Reise aufbrach, neben dem praktischen und offensichtlichen Anlass einen eigenen, unbewussten Grund, der mich antrieb. Doch heute, da ich für einen Vortrag nach Deutschland reise, den zu halten ich nicht ablehnen konnte, sowie für Verhandlungen mit Verlegern, würde ich sagen, dass mich meiner Gefühlskälte und einer gewissen ungewohnten Langeweile nach zu urteilen keine mir unbekannten, mysteriösen Beweggründe dazu verleiteten. Alles wirkt vertraut, die Bediensteten an der Gangway, die Sicherheitsgurte, die reizende Stimme der Stewardess, die Bonbons, die unseren Aufstieg in den Himmel begleiten. In der Lufthansa-Maschine herrscht eine schon weihnachtliche Stimmung. Wie in einer Dorfkapelle wurden kleine Kerzen entzündet, zwischen grünen Tannengirlanden, die die Neonlampen verbergen. Es ist nämlich der Abend des Nikolaustages, des Tages dieser voreiligen nordischen Befana, Vorhut der Weihnachtstage mit weißem Rauschebart und rotem Mantel, der gutmütig die Plätze in Deutschland bevölkert. Der Flug vergeht so schnell, dass er jegliches Gefühl des Übergangs auflöst, eingehüllt ins nächtliche Schwarz, über einer heraldischen und abstrakten Symbolsprache aus Lichtern, vielleicht Straßen, Städten und Dörfern dreier Nationen ohne Grenzen. Es bleibt keine Zeit für die stoffliche Veränderung von Körper und Sinnen, die uns beim langsamen Reisen zu Lande Schritt für Schritt den aufeinanderfolgenden Orten ähnlich macht, uns, ohne dass wir es merken, an die sich wandelnden Sprachen, Gesten und Naturerscheinungen anpasst. Es bleibt auch keine Zeit zum Nachdenken, zur Suche nach einer Ordnung in diesem verschwommenen Wartezustand. Verblüfft stelle ich fest, dass ich, was mir selten passiert, bei der Abreise viele Dinge vergessen habe, die mir unbedingt notwendig erschienen waren. Ein deutsches Wörterbuch, das meine spärlichen Kenntnisse dieser Sprache wettmachen sollte, eine Tasche voller Bücher über Deutschland und ein Notizbuch mit Tipps und Adressen. Aber was soll's? Die lauwarme Luft und das Dröhnen der Maschine erfüllen mich mit Sanftmut, beinahe mit einem vagen Gefühl des Mitleids. Für die vergessenen Gegenstände? Für mich selbst? Und dann sind wir auch schon auf dem Flugfeld in München gelandet und rollen weiter, um vor der wuchtigen habsburgischen Fassade des Flughafengebäudes Halt zu machen. Mit ihren teilnahmslosen Augen, die einen zwar nicht wie einen Schuldigen, aber doch wie ein Ding betrachten, haben auch die Zollbeamten, die penibel und systematisch unser Gepäck überprüfen, wie die Flughafenarchitektur etwas vom Bürokratischen und Altbackenen, vom Harten und zugleich Unterwürfigen eines alten, unvergessenen Österreichs, hölzerne väterliche Beamte eines kleinen, beschränkten und sich dessen bewussten Reiches. Die Stadt ist nicht weit entfernt. Nach im Dunkeln verborgenen Vorstadthäusern, ordentlichen Wegen und erhabenen, blendend weißen Statuen zwischen Hecken kleiner Gärten und nach dem Überqueren der Isarbrücke sehe ich in der Luft der unerwartet milden Nacht die akkurat rekonstruierten Fassaden der Maximilianstraße von der Jahrhundertwende symmetrisch zu beiden Seiten an mir vorüberziehen. Nur hier und dort, hinter dem Denkmal für König Maximilian II., lassen ein schwarzer Riss oder ein leeres Fenster noch Zeichen der Zerstörung erkennen. Wenige Automobile verkehren still auf der Straße, die Leute gehen ruhig auf den Bürgersteigen umher, die Mädchen in Begleitung ihrer Mütter, die blonden Jungen, die fest eingemummelten und mit Schals umwickelten Männer. Alle strahlen sie durch ihre Haltung blühendes Leben und Selbstsicherheit aus, was auf die Gelassenheit ihrer Gewohnheiten schließen lässt und eine Welt evoziert, in der die pedantische Begrenztheit der familiären und bürgerlichen Horizonte die Gewissheit und das Gewicht von Pyramiden annehmen kann. In dieser Abendstunde, da sich alle ohne Eile auf den Weg zum Abendessen machen, zeigt sich München beim ersten schnellen Vorbeifahren als eine friedliche Provinzstadt. Sauber, ordentlich, reich, bürgerlich, eingehegt in liebenswürdige, von Familie und Beruf bestimmte Gewohnheiten und in die langweilige Mittelmäßigkeit des Wohlstands. Auf den Sesseln in der großen, luxuriösen Eingangshalle des Hotels 4 Jahreszeiten wo 4 Personen mit Totenkopfgesichtern, gerade einmal 20 Jahre ist es her, zur grabeshaften Erleichterung der Massen jenes Münchner Abkommen unterzeichneten, das ihre Leichenblässe bald über ganz Europa bringen sollte, sitzen nun friedlich dicke, freundliche Herren und rauchen dicke, wohlriechende Zigarren. Ihre Frauen in Abendkleidern betrachten sie hingebungsvoll. Eine hagere Fotografin erwartet mich begierig am Eingang, stellt mir ihre Tochter vor, ein kleines blutarmes Ding mit einem roten Wintermantel und Zöpfen, das mich mit einem Knicks begrüßt, und führt dann an mir den ersten Teil ihrer Arbeit durch. Danach bittet sie, mich auf mein Zimmer begleiten zu dürfen, wo sie all ihre Blitzlichter verschießt. Sie ist eine amerikanische Berlinerin. Nach einem Autogramm für das Mädchen und einem weiteren Knicks verabschieden sie sich. Ein alter Journalist mit einem großen Kopf und langen Haaren, die ihm auf die Schulter fallen, erwartet mich, um mich, höflich und auf feierliche Weise geistreich, auf einen Spaziergang durch das Stadtzentrum zu begleiten. Auf den Straßen könnte man meinen, man sei in Zürich. Die gleichen modernen Schaufenster mit den neuesten abstrakten Kreationen der Dekorateure und kaltem Überfluss, Tabakwaren, Mode, Südfrüchten. In den Bäckereien liegt wunderbares Weihnachtsgebäck in der Auslage. Christstollen verbergen ihre gewichtigen Köstlichkeiten unter einer dünnen Schicht Vanilleschnee. Im berühmten Schaufenster von Kreuzkamm, der alten Konditorei aus Dresden, ragen Baumkuchen in den Himmel. Türmenlage auf Lage wie Isolatoren von Stromkabeln oder Weihnachtsbäume mit oder ohne Schokolade. In der friedlichen Stille der breiten, sauberen, halbleeren Straßen bleiben wir alle 2 Schritte stehen. Die bescheideneren Geschäfte sind voller Marzipan, Glücksbringer, bärtiger Weihnachtsmänner, Jungen, die auf einem Schwein reiten und insbesondere eines rosigen Kindes mit einem schwarzen Zylinder auf dem Kopf und heruntergelassenen Hosen, das gerade dabei ist, glückverheißend und kokett eine Goldmünze auszuscheiden. Mit diesem so unschuldigen Reichtum aus den Eingeweiden ist ganz Deutschland überhäuft. Die Tische des Bierkellers am Platz vor dem riesigen neogotischen Rathaus, dem Glockenspiel und der alten Säule sind voll besetzt mit großen lärmenden Tischgesellschaften, die von jungen Frauen in Tracht bedient werden. Es sind leutselige, einfache, wohlhabende Menschen, genauso wie in irgendeiner geschichtslosen Kleinstadt in der Schweiz, mit, wenn das möglich ist, noch sanfterem, bescheidenerem, gleichmütigerem Antlitz, aber mit einer Prise Künstlertum, das in der Stadt Tradition hat, mit einem Hauch konformistischer Eigenwilligkeit. In diesen rosigen und lachenden Gesichtern finden sich keine Anzeichen von Stolz oder Grausamkeit, sondern vielmehr eine Weichlichkeit ohne Rückgrat, ein seliger Ausdruck der Entsagung. Wo in diesem selbstzufriedenen Bildungsbürgertum verstecken sich die Ungeheuer aus Malerei und Satire? Vielleicht bräuchte es, wenn man genau hinsieht, so dachte ich, als ich sie betrachtete, gar nicht viel, dass sie wieder in sich entdeckten. Vielleicht würde eine leichte Verschiebung genügen, eine winzig kleine Unregelmäßigkeit des Bleistifts oder des Auges. Oder entsprachen diese Bescheidenheit, diese Farblosigkeit und Niedergeschlagenheit, diese zarte Vertrautheit ohne jegliche Grandezza womöglich auch damals schon der Wahrheit? Als habe er aufgrund meiner Blicke meine Gedanken lesen können, flüstert mir ein junger Franzose, der neben uns sitzt, lächelnd »Il n'y a pas de monstre« ins Ohr, als würde er mich kennen. Und er fährt fort, wenn man sie sich so ansieht, sind es die zahmsten Tiere der Welt. Was kann sie nur dazu bewegen, ihre Blumenwiesen zu verlassen und in die entferntesten Länder zu ziehen, sie in den Krieg treiben, sie zu abscheulichen Taten zwingen, die umso schwerer wiegen und absurder sind, je unfreiwilliger sie begangen werden? Das vermag nur ein außerhalb von ihnen liegender Wille, der Anführer der zahmen Herde, die nicht weiß, welche Macht sie mit sich reißt. Und was tut eine fehlgeleitete Herde? Sie kann alle möglichen Arten von Unheil anrichten und sich selbstmörderisch in einen Abgrund stürzen. Doch sagt man, es gebe keine zutraulicheren Tiere als Schafe, schließt er und sucht unter den wohlwollenden und teilnahmsvollen Blicken der anderen Gäste vergeblich seinen Mantel in den Kleiderhaufen, die an den Kleiderhaken hängen. Dieselben Leute bevölkern zu später Stunde auch die Cafés, in die der Journalist mich auf der Suche nach einem italienischen Espresso begleitet. Dicke, einsame Männer haben auf den Bänken neben sich kleine, fette Hunde, die in Strickmäntelchen gewickelt sind und die sie mit feuchten Augen zärtlich betrachten. Junge Männer drücken schmachtend die Hände junger Frauen. Andere trinken mit roten Gesichtern Kängurusuppe oder essen Würste. Auf den mittlerweile menschenleeren Straßen schwanken vereinzelte Betrunkene umher, die unsicher deren Breite vermessen, von einem Bürgersteig zum anderen. Mein Freund erklärt mir, er könne am jeweiligen Gang ablesen, ob sich die Person mit Bier oder mit Schnaps betrunken hat. Die Vorweihnachtszeit sei nicht die Hochphase der Betrunkenen, weshalb man sie dann in aller Ruhe studieren könne. So gelangen wir schließlich am Domplatz an und blicken nach oben zu den hohen Türmen beiderseits der Fassade, deren obere Enden sich leuchtend vor dem Winterhimmel abzeichnen. In einen alten grauen Mantel gehüllt, dreht ein Nachtwächter mit einem riesigen Schlüsselbund seine Runde, um alle Türen zu kontrollieren. Er hört uns Italienisch reden und spricht uns an. In Italien habe ich auch sehr schöne Kirchen gesehen. Ich war im Krieg dort. Die in Rovereto, in Trient, in Mailand, die in Orvieto, beginnt er zu erzählen. Er sei mit der Armee in Italien gewesen, überall. Er sei in Cassino gewesen, in Alatri, in Anagni, in Perugia, in Arezzo, in Florenz, im Apennin. Aber die Italiener, erklärt er, sind gastfreundlich. Er ist Sudetendeutscher. Sein Gesicht ist schon alt. Er trägt einen großen Schnauzbart. Einer der vielen, die das Land ihrer Geburt nie wiedersehen werden. Es tue ihm leid, sagt er, dass er kein Italienisch könne. Wir haben Tschechisch gelernt und dann Polnisch und Russisch. Damals waren wir noch nicht so müde. Aber danach waren wir müde. Zu müde, um auch noch Italienisch zu lernen. Er salutiert und setzt seine Runde fort. Vor diesen kleinen schlafenden Häusern mit ihren schrägen Dächern scheint es, als würde er gleich das alte Lied anstimmen, bewahrt das Feuer und auch das Licht, damit kein Unglück geschicht, lobet Gott den Herrn. Er ist keine dichterische Erscheinung, sondern eine reale und symbolträchtige Figur, die sich klein und grau auf der verlassenen Straße entfernt. Bewahrt das Feuer und auch das Licht, damit kein Unglück geschicht. Licht und Feuer, das gefährliche Leben, werden in der inneren, hartnäckigen, provisorischen Nacht Deutschlands versteckt. Lobet Gott den Herrn, wankend verschwindet der Nachtwächter im Dunkeln. Das gleiche gewohnte, vertraute, erhabene und zugleich skurrile Bild zeigt sich mir auch am nächsten Morgen im fahlen Licht der winterlichen Sonne, das durch eiskalte Schichten von grauem Dunst und Nebelschleiern dringt. Wie doch selbst nach den größten Katastrophen und Zerstörungen die von der Geschichte eingeschriebenen Wesenszüge wie ein unveränderliches Porträt in den Dingen erhalten bleiben. Die Stadt München feiert den 800. Jahrestag ihrer Gründung. Ist eine Stadt in so einem Alter jung oder alt? Es ist Sonntag, nur wenige Fußgänger sind unterwegs. Pelzbemäntelte Mütter warten, bis es grün wird, um mit ihren Kinderwagen die Straße zu überqueren. Ich gehe bis zum großen Triumphbogen und weiter nach Schwabing. Was ist geblieben von diesem illustren Zentrum von Kultur und Leben, das auf seinen Ruinen neu errichtet wurde? Wo sind die Rilkes, die Georges, die Wedekinds, die Manns, die Ibsens, die Däublers, die Kurt Eisners, die Gundolfs und all die anderen? Wo der Simplicissimus, die Journalisten, die Karikaturisten, die Politiker, die Philosophen, die Maler und ihre Modelle und diese ganze Welt, die das Bürgertum schockierte? Nun, da die Zeit der Bierfeste vorüber ist, zittern die großen Grünflächen vor Kälte unter dem wachsamen Blick des mütterlichen, von endlosen Bierströmen aller Zeiten aufgedunsenen Kolosses der Feisten, zufriedenen, gigantischen, auf kokette Weise dickhäutigen Bavaria. Alles hat seine Ordnung, alles ist behaglich. Auch ohne den rabiaten Reichtum anderer Regionen Deutschlands, Bayern ist immer noch, und das sieht man auch, eine in erster Linie bäuerliche Region, ohne viel Industrie, tief verwurzelt in einem traditionellen Wirtschaftssektor. Dennoch macht sich überall leerer Raum breit, von Trümmern befreite Orte, die mit neuen Baracken aus Metall und Glas bebaut werden, mit Geschäften und Buchhandlungen mit Büchern aus aller Welt, provisorischer Glanz, auf Dauer angelegt. Der größte Platz im Stadtzentrum, der von einem dichten Teppich aus parkenden Automobilen bedeckt ist, ist nur die größte dieser vom Krieg geschlagenen Leerstellen. So vergehen die Stunden bei meinem Streifzug durch die Stadt. Für eine Mahlzeit in einem Restaurant ist es mittlerweile zu spät. Ich gehe zum 4 Jahreszeiten zurück, um zu essen und mich danach auf den Vortrag vorzubereiten, den ich am Abend halten soll. Nachmittags Grau des Nordens, kaltes Licht durch die Fenster des verlassenen Speisesaals des Hotels mit blütenweißen Tischtüchern, der Service ganz für mich allein. Es ist einer jener Tage, an denen man sich zwangsläufig mit dem Kellner unterhält. Dabei stelle ich fest, dass der kleine dunkelhaarige junge Mann mit dem ernsten Gesicht und den schwarzen Augen in seinem tadellosen Frack Italiener ist. Ein Freund, dass sein Leben dem meinen nahesteht. Während er äußerst professionell und ehrerbietig das Essen serviert, erzählt er mir von sich. Er komme aus Turin, sei weise und in einem Kinderheim in Cuneo aufgewachsen. Er habe Landwirtschaft studiert, aber nicht genügend Geld gehabt, um das Studium abzuschließen. Bisher habe er 26 verschiedene Berufe ausgeübt. Als Kellner, das sieht man sofort, ist er vollkommen. Er habe in den größten Hotels Europas gearbeitet und sei jetzt hier im 4 Jahreszeiten, das das Beste in ganz Deutschland sein soll. Seit 6 Monaten nehme er nun Musikunterricht. Mit dem, was er von seinem Gehalt zur Seite legen kann, bezahle er Stunden bei einem deutschen Musiklehrer. Er komponiere Lieder, sowohl die Texte als auch die Melodien. Der deutsche Musiklehrer helfe ihm, das alles niederzuschreiben. Er würde gern aufs Konservatorium gehen, denn man brauche ja schon ein solides Fundament. Aber dafür müsste er seine Arbeit aufgeben. »Ich habe schon alles gemacht«, sagt er. Aber ich habe begriffen, dass für den Menschen nur die Kunst zählt. Nur die Kunst ist wahr. Alle anderen Berufe sind unecht. Überall müssen wir in eine Uniform schlüpfen. Ich würde auch gern schreiben, aber schreiben ist zu schwierig. Dafür muss man studiert haben. Er könnte Romane schreiben über all das, was er in den großen Städten, in den Londoner Pubs erlebt habe. Spionage, Kokain, Arbeitskämpfe, Liebschaften. Aber ihm fehle die Theorie, die Technik. Die Musik hingegen sei da natürlicher. Aber auch dafür müsse man hart arbeiten. Er habe schon 20 Lieder geschrieben und vielleicht werde ein Verlag sie veröffentlichen. Am folgenden Abend werde er 3 davon in einem Kabarettclub im Tabu vortragen, wo solcherlei Darbietungen gegeben werden. Mit welch tief empfundener und bescheidener Ernsthaftigkeit er mir von seinen Hoffnungen erzählt. Unter welch großen Anstrengungen eines Arbeiters, eines unaufdringlichen Waisenkindes, mit welch großem Einsatz seiner gerunzelten Stirn er sich seinen Weg sucht. Ich verspreche, ihm zuhören zu kommen, wenn ich die Zeit dazu habe. Eine große Stadt besteht aus sich überlagernden, zeitgleichen Schichten. Wenn man gräbt, kommt Neues zum Vorschein. Sie scheint sich jeglicher Definition ins Unendliche zu entziehen. Wo Halt finden auf dieser Flucht der Zeit? Was zählt mehr, die Oberfläche oder das Verborgene? Geschichte oder Einzelschicksale? Einzelne Menschen oder die namenlose Menge? Einzelnen Menschen bin ich begegnet, die kennen wir. Aber die Menge, die Straße? Die Gesichter der Passanten, die durch die Kälte eilen, wie sie mir nun am Tag darauf auf der Straße wieder vor Augen stehen, sind jene bürgerlichen und bäuerlichen eines ruhigen, schläfrigen Landes mit harmlosen Zügen, ohne das Feuer der Leidenschaft in den Augen, verschlossen, ordentlich und schwerfällig. Als ich jedoch nach einem langen Besuch der alten Pinakothek hungermüde gegen 5 Uhr nachmittags ein Lokal in der Nähe der Frauenkirche betrete, das für die große Vielfalt seiner Wurstspezialitäten berühmt ist, wirken sie plötzlich wie verwandelt, wie befreit. An rustikalen Tischen, auf Stühlen mit hohen Holzlehnen, essen Frauen mittleren Alters Würste und trinken Bier. Ohne jegliche Zurückhaltung widmen sie sich ganz und gar diesen Köstlichkeiten, diesem Hochamt von Mund und Eingeweiden. Sie essen nicht, sie fressen, verleiben ein, verschlingen, schlucken, kauen, zermalmen, saugen auf, wie riesige Seidenraupen, völlig versunken in die reine Gefräßigkeit. Ihre weiche, rosige Haut verfärbt sich in alle Schattierungen von Rot und Violett, ihre Nasen glänzen, es glänzen ihre Augen, ihre blonden Locken kräuseln sich unter ihren Hütchen, ihre Wangen hängen asymmetrisch herab, ihre aufgedunsenen Körper scheinen aus ihrer Kleidung platzen zu wollen, ihre weichen, beringten Finger packen jene Würste wie besitzergreifende Krallen. Und währenddessen unterhalten sie sich, ohne zwischen den Bissen innezuhalten, und lachen und schwelgen, frei und glücklich. Neben ihnen sitzen dicke Hunde mit kleinen gehäkelten Halstüchern. Ihre Töchter, die Verlobten, schmächtig, blond, wunderschön, werfen einander gefühlvolle Blicke zu. Doch wie ihre Mütter schlingen und fressen auch sie schon. Und trotz dieser ausgelassenen, animalischen Freizügigkeit haben sie alle doch auch etwas Schlaffes und Verschrecktes an sich. Als wäre alles, was außerhalb ihrer Teller liegt, unverständlich und angsteinflößend. Diese Gesichter habe ich erst kurz zuvor gesehen. Sie finden sich auf den herrlichen Gemälden der ersten deutschen Maler wieder, der Kleinen wie der Großen, von Stefan Lochner über von Kulmbach, den Meister der Pollinger Tafeln, Martin Schongauer und Baldung Green bis zu Altdorfer, Cranach dem Älteren, Dürer und Grünewald. Deren wunderbare Bilder sind alle auf unterschiedliche Weise außerordentlich naturalistisch. Das erste Abbild des Menschen, das sie ihrem Volk gegeben haben, ist ein realistisches, emotional höchst ausdrucksstark und zugleich völlig frei von dem, was man als Idealschönheit bezeichnet hat. Vielleicht, so dachte ich, als ich meine unersättlichen Tischnachbarinnen musterte, fühlen sich diese Menschen auch heutzutage noch so frei von jeglicher Beschränkung, fürchten weder Hässlichkeit noch Fettleibigkeit, weder Missbildungen noch das Alter und gestatten ihren Körpern ohne jegliche Scham, Komplexe oder Ängste, unmäßig und entstellt zu sein, weil ihre Maler ihnen von Anfang an nie ein Schönheitsideal geschaffen haben, jene absolute Form, die dann im Laufe der Zeit selbst für jene, die sich ihrer nicht bewusst sind, zum Vorbild und zur Verpflichtung wird. Raphaels Madonna, die als kläglicher Öldruck über dem Bett einer italienischen Bäuerin hängt, zwingt ihr, ohne dass sie es weiß, ein Schönheitsmaß auf. Die großen deutschen Maler haben kein anderes Vorbild geliefert, mit dem man sich hätte messen können, als die nackte Wirklichkeit oder die entstellende Brutalität der Gefühle. Die alte anarchische Freiheit der Germanen wurde so nie in eine bindende Form gegossen. Der Expressionismus war von Anfang an die nach innen gerichtete protestantische Gewalttätigkeit Einzelner. Indem sie ihren Leidenschaften Ausdruck verleihen, fühlen sich diese maßlosen Frauen sicherlich friedlich und harmonisch, erlöst, unschuldig und womöglich wunderschön.
Thomas Sabacher mit der zweiten Folge aus Die doppelte Nacht, eine Deutschlandreise im Jahr 1958 von Carlo Levi in der Übersetzung aus dem Italienischen von Martin Hallmannsegger. Das Buch ist im CH Beck Verlag erschienen, das Hörbuch bei Speak Low. Die ungekürzte Lesung gibt's ab dem 5. Mai auch in der ARD Audiothek. Morgen um 8:30 geht's bei uns weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Nach dem massiven Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel fließt der Strom zumindest in Spanien fast überall wieder. Dort sind gut 99% der Stromversorgung wiederhergestellt, so der spanische Netzbetreiber Red Eléctrica. In Portugal sind aktuell rund 95% der Menschen wieder mit Strom versorgt. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Karl Schreiber.
Der Grund für den Blackout in weiten Teilen Spaniens und Portugals ist noch unklar. Man schließe keine Möglichkeit aus, so Spaniens Ministerpräsident Sanchez. Die spanischen Behörden hatten einen Hackerangriff nicht ausgeschlossen. Der aus Portugal stammende EU-Ratspräsident Costa hatte im Online-Dienst X erklärt, dass es derzeit keine Hinweise auf einen Cyberangriff gebe. Nach Angaben der Bundesnetzagentur sei ein so umfangreicher Stromausfall wie in Spanien und Portugal in Deutschland kaum zu befürchten. Millionen Menschen waren auf der Iberischen Halbinsel stundenlang von der Außenwelt abgeschnitten. Es